Das glaub ich gern. Der spirituelle Podcast aus dem LWH.
Diese Podcast-Folge unterscheidet sich ein bisschen von den vorherigen. Ich denke, in den letzten 9 Episoden habe ich gute Gründe dafür gefunden, auch heute zu sagen, das glaub ich gern. Auch wenn die Welt, so wie sie ist, es uns Gläubigen nicht immer ganz leicht macht, uns zu unserem Glauben, unserem Gott und unserer Kirche zu bekennen. Beim heutigen Thema kommt das Motto dieses Podcasts aber an seine Grenzen. Und heute komme auch ich an meine Grenzen. Es geht um den sexuellen und geistlichen Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Kirchenverantwortliche. Das Thema ist leider nicht neu in der Kirche. Seit den Fällen im Berliner Canisius-Kolleg 2010 werden immer wieder neue Fälle bekannt. Aber, um ehrlich zu sein, bislang habe ich das Thema nicht persönlich an mich rangelassen. Unbequeme Fragen, die sich mir als im kirchlichen Bereich Tätigen gestellt haben, habe ich immer souverän, aber kühl verkopft beantwortet. Inklusive der nervigen, aber berechtigten Frage, wie kannst du noch katholisch sein? Jetzt aber ist mein Heimatbistum Osnabrück betroffen. Nein, das stimmt nicht. Jetzt sind Opfer aus dem Bistum Osnabrück betroffen. Es sind, weiß Gott, nicht die ersten Fälle hier. Aber, wie das erste Gutachten der Uni Osnabrück zeigt, nicht nur die 16 geweihten Sexualstraftäter haben schwere Verfehlungen begangen, sondern auch die Kirchenleitung. Die Kirche in meinem Heimatbistum ist erschüttert. Und ich bin es auch. Das hat wohl vor allem damit zu tun, dass ich einen der in dem Gutachten schlecht anonymisierten Beschuldigten kenne, wenn auch nur flüchtig. Aber für mich hat sexuelle Gewalt in der Kirche nun ein Gesicht. Ich denke in den letzten Tagen viel über das Thema nach. Ich bin in Gedanken bei den Opfern, die nicht weit von hier missbraucht wurden, und versuche mir vorzustellen, wie sie sich heute fühlen und wie sie sich damals gefühlt haben. Ich stelle mir sie als Glaubensschwestern und Brüder vor, die, wie ich, mit einem Grundvertrauen gegenüber der Kirche aufgewachsen sind. Der Pastor ist ein guter Mann. Der Pastor ist ein tüchtiger Mann. Er ist Kapitän auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Er hat einen besonderen Draht zu Gott. Er segnet uns mit Zeichen, Worten und Weihwasser. Und er ist vertrauenswürdig. So vertrauenswürdig, dass ich ihm in der Beichte von meinen dunklen Seiten, meinen Verfehlungen, meinen Sünden erzähle. Und dann macht sich dieser Mann an mich heran und betatscht oder benutzt meine Geschlechtsteile. Ich kann nur erahnen, wie in diesem Moment eine Welt zusammenbricht. Wie eine feste Burg von Glaubenssätzen in sich zusammenfällt. Wie dabei Trümmer herabstürzen, die auf Jahre das Herz beschweren, die Psyche belasten, den Glauben an das Gute verdunkeln werden. Und wie dann nichts passiert. Der Täter kommt ungeschoren davon. Er wird vielleicht versetzt an einen anderen Ort, aber er ist weiter Priester, Vertrauensperson, Kapitän. Wie fühlt sich da sein Opfer? Kann die Bistumsleitung auf eine deutlichere Art und Weise zeigen, auf wessen Seite sie steht? Ich leide mit den Opfern. Und ich leide mit denen, die in dieser Kirche aktiv sind. In den vergangenen Jahrzehnten habe ich kritische Bemerkungen gegenüber der Kirche immer mit dem Argument gekontert, dass Kirche meinem Verständnis nach nicht nur die Institution, das Lehramt, die Hierarchie ist, sondern dass wir Kirche sind. Wir alle, die gemeinsam Abendmahl oder Eucharistie feiern, die ihr Leben an Jesus und den Heiligen ausrichten und die die frohe Botschaft im Herzen und auf den Lippen tragen. Diese Argumentation gilt nicht mehr. Nein, ich bin nicht Kirche. Die geweihten Männer, die das Vertrauen und die Schutzbedürftigkeit meiner Glaubensbrüder und Schwestern ausgenutzt haben, die ihre Triebe nicht unter Kontrolle halten konnten, denen es offenbar scheißegal war, was das mit Jesu Leben zu tun hat, die sind Kirche. Ich nicht. Und doch? Ich als Gläubiger und Kirchensteuerzahler stütze ein System, das so etwas möglich macht. Und ich stimme einem Kollegen zu, der kürzlich darauf hingewiesen hat, dass wir in unseren Gremien, Vereinen und Verbänden mit Sicherheit auch noch blinde Flecken haben, in denen so etwas heute noch möglich ist. Wird die Kirche am Missbrauchsskandal zugrunde gehen? Verdient hätte sie es. Ja, angesichts der Duldung von Sexualstraftätern in ihren Reihen, angesichts der Missachtung der Opfer, angesichts des Klüngels, angesichts der Unfähigkeit, aus Fehlern zu lernen, hätte diese Kirche verdient, an dem Skandal zugrunde zu gehen. Für die vielen engagierten Christen, die in Ehrenamt und Beruf Gottes Wort verkünden, wäre das vielleicht sogar eine Erleichterung. Endlich Schluss mit dem Rechtfertigungsdruck, endlich Schluss mit der klerikalen Sippenhaft. Auf in eine neue Zeit, mit Gott an unserer Seite, aber der Amtskirche im Rückspiegel. Jawohl, verdient hätte sie es. Aber ist es schon so weit? Was, wenn wir Bischöfe hätten, die kein Leid und keine Vertuschung in ihren Bistümern dulden, die entschieden jedem Verdacht auf sexuellen und Machtmissbrauch nachgehen, die übergriffigen Pädophilen und denen, die sie schützen, entschlossen die Tür zeigen, und zwar die zum Gerichtssaal, und die den Opfern nicht nur betroffen zuhören, sondern zumindest ausreichend Schmerzensgeld zahlen? Was, wenn wir mutige Macher in der Kirche hätten, die Worten Taten folgen ließen, die der grenzenlosen Überhöhung des Weiheamtes entgegenträten, die Kirche als Gemeinschaft aller Gläubigen begreifen würden? Was, wenn wir Bischöfe hätten, die ihr Selbstverständnis als Nachfolger Petri nicht wie eine Monstranz vor sich hertrügen, die so groß ist, dass sie nichts anderes sehen? Die im sie umgebenden dichten Weihrauchnebel nicht nur ihre Priesterkollegen erkennen, sondern auch die, die durch eben diese Gottesmänner ihres Vertrauens, ihres Glaubens, ihrer Würde beraubt wurden. Ich möchte die Hoffnung noch nicht aufgeben, weder für mein Bistum noch für andere Diözesen, in denen Missbrauch geschehen ist. Noch möchte ich mir nicht ausmalen, wie es wäre, ohne Kirche Kirche zu sein. Ich will noch nicht darüber nachdenken, wo wir dann Gottesdienst feiern würden, wer die Einsetzungsworte sprechen und meine Kinder firmen würde. Auch für die vielfältigen Dienste in der Pflege, der Jugend- und Lebenshilfe sowie im medizinischen und im Bildungsbereich, in denen die Kirche tätig ist, müssten wir eine Lösung finden. Aber jetzt noch nicht. Die Kirche ist noch nicht am Ende. Aber zumindest meine Geduld ist es. Und was ist mit den Tätern? Wenn ich über diese Person nachdenke, empfinde ich tiefe Abscheu. Dass ich diese Menschen für ihre Tat oder Taten aus vollstem Herzen verachte, dagegen kann und will ich mich nicht wehren. Ja, ich bin bereit, mich eines Tages im Angesicht Gottes für diese Abscheu, für diesen Hass zu rechtfertigen. Und doch habe ich in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, wie es den Tätern geht, die, sofern sie noch leben, jetzt in den Fokus geraten. Und da fühle ich auch Mitleid. Wie muss sich eine Person fühlen, die in solch einem Gutachten beschrieben wird und von denen zumindest im eigenen Umkreis bekannt ist, wer gemeint ist? Wie gehen tatsächliche Täter damit um, dass ihre Schuld nun öffentlich wird? Dass ihre Tat all das Gute, was sie in und für Kirche geschaffen haben mögen, überschatten wird, weit über den Tod hinaus. Ich weiß wirklich nicht, wie man bislang mit einer solchen Schuld leben konnte. Aber woher nimmt ein zu Recht Beschuldigter nach seiner Enttarnung die Kraft, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen? Fühlen die Täter Gott an ihrer Seite? Ich wünsche wirklich jedem Menschen, dass das so ist, auch den Sündern. Aber dann drängt sich die Folgefrage auf, die mich immer wieder verzweifeln lässt. An wessen Seite war dann Gott, als die Tat geschehen ist? Ich denke auch darüber nach, ob Gott wohl auch diesen Menschen ihre Sünden vergibt. Auf der einen Seite hoffe ich das von Herzen. Auf der anderen Seite widerspricht es absolut meinen Moralvorstellungen, wenn Gott die Missbrauchstäter genauso lieb hat wie deren Opfer. Und so bleibe ich mit vielen Fragen, wenig Geduld und einem letzten bisschen Hoffnung zurück. Und einem Lied, das schon lange zu meinen persönlichen Favoriten gehört. Der Song Broken Hallelujah des amerikanischen Songwriters Jack Foster III beschreibt den Zustand unserer Kirchen sehr genau. So singt er: Unsere Religionen sind kaputt. Sie sind nur noch rituelle Zeichen an der Peripherie dessen, was wichtig ist. Es ist irgendwie verrückt. Sie umarmen ein triviales Dogma und streiten dann darüber. Wen kümmert das schon? Sie haben ihr Herz verloren. Nichts ist heilig, nichts ist rein. Menschen, die Hilfe brauchen, wird die Tür gezeigt. Nichts gewagt, nichts gewonnen, nichts hier, um den Schmerz zu töten. Das farbige Glas kann die Schande nicht überdecken. Blind zu sein lässt die Welt nicht verschwinden. Glaube ist mehr, als wenn man nirgendwo anders hin kann. Es ist Zeit, das zerbrochene Halleluja zu reparieren. Soweit einige übersetzte Zeilen aus dem Lied. Ich bete für alle Opfer und mit denen, die noch die Kraft haben, an der Reparatur des zerbrochenen Hallelujas mitzuwirken. Ich persönlich finde immer wieder Kraft in der Musik und setze Broken Hallelujah deshalb ans Ende dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. The perfect stain upon my heart is transparent. Like a stained glass window in the sun, a double rainbow in the rain. Colors the pain, kaleidoscope of hues. Windstorm of colors, we focus on the blue. Our religions are broken, they're just ritualistic tokens on the periphery of what's important. It's kind of insane. They embrace trivial dogma, then fight over it. Who gives a damn? They've lost the heart. Nothing's sacred, nothing's pure, nothing's holy anymore. People needing help are shown the door. Nothing ventured, nothing gained. Nothing here to kill the pain. The colored glass can't take away the stain. Hallelujah. Be blind, don't make the world go away. To go. Hallelujah. Let's try to fix the broken. Let's try to fix the broken. Connectivity, kings and aces.
does face. I'm sure you'll get a glimpse.